Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hey Tim.
Hallo Gregor.
Du hast gesagt, du wolltest mal mit mir über Star Trek reden. Gibt es da irgendwas, was im Moment so besprechungswürdig wäre, Tim?
Ist ja eigentlich schon seit Jahren besprechenswürdig und das ist auch der Grund, warum ich mich so lange damit zurückgehalten habe, weil ich dachte, Mensch komm, da haben schon so viele drüber gesprochen und es gibt da eigentlich hauptsächlich Leute, die überhaupt nicht deiner Meinung sind, also halt dich zurück.
Das ist eine gute Taktik.
Ja, aber irgendwie ist der Nachteil, dass das Fass sich immer weiter füllt und dass es dann irgendwann überläuft und dann habe ich mir gedacht, ich muss es jetzt mal über Gregor ausschütten.
Ja, ja. Als deine Nachricht mich ereilte, unmittelbar nach dem Finale von der zweiten Picard-Staffel, dachte ich mir schon, Nachtigall, ich höre dir beamen. Weißt du?
Ja, genau. Ja.
Warst du denn nicht glücklich damit?
Gegenfrage, warst du denn glücklich damit?
Mit der zweiten Picard-Staffel. Ich habe tatsächlich
Wir reden von glücklich.
Ja, ne? Nee, glücklich nicht. Nein, glücklich nicht. Aber ich habe eine gewisse Altersmäßigkeit vielleicht dazu bekommen oder ich habe, es ist so ein bisschen belanglos für mich geworden, dass ich mich nicht mehr aufrege, habe ich festgestellt.
Okay.
Ich hatte so die Erfahrung, die ich bisher bei den letzten Staffeln gehabt habe, es fing gut an, ich hatte Hoffnung und dann merkte ich, dass es irgendwie für mich nicht genug Story gibt für eine ganze Staffel und dann passieren ganz, ganz merkwürdige Sachen und es gibt erstmal so eine Fahrt nach unten und ja, dann gab es in Teilen ein etwas versöhnliches Finale für mich tatsächlich. Also, so viel Quatsch ich da auch gesehen habe, im Großen und Ganzen hat es mich einfach, also bei der ersten Staffel habe ich mich sehr aufgeregt am Ende. Jetzt bin ich in so eine Mischung geraten, wie ich kann die Folge auch morgen gucken, muss sie nicht am Release-Tag gucken und habe sie aber geguckt, bleibe dabei, weil es halt Star Trek auch ist und ich auch Patrick Stewart sehen möchte und auch mit vielen der Figuren jetzt, um bei Picard zu bleiben, durchaus was anfangen kann. Und einfach auch immer davon lebe, dass ich sage, es wird vielleicht morgen in der nächsten Folge wieder besser. Für mich.
Ja. Ne? Aber man schwelgt schon so ein bisschen noch so in den Emotionen, die man mitgebracht hat aus der Vergangenheit und überträgt die auf das, was man jetzt in der Gegenwart zu sehen bekommt.
Ja.
Und dadurch entsteht die Altersmilde, denke ich.
Ja, tatsächlich. Das mag sein, aber meine Erwartungen sind deutlich geringer mittlerweile geworden. Also ich habe, was jetzt aktuelle Star Trek so angeht, ich habe bei Discovery hohe Erwartungen gehabt, dass zwei Staffeln durchgehalten mit immer wieder Hoffnung und dann habe ich die dritte Staffel geguckt und dann dachte ich mir so, ja, die vierte habe ich nicht mehr geguckt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe, so lag hier in Deutschland auch daran, dieses Pluto-TV-Ding, das war nicht so meins und Freitagabends und nee, danke. Und ich wäre es auf Netflix gewesen, hätte ich es wahrscheinlich geguckt. Ich werde es auch weiter gucken, da kann ich nicht aufhören. Und bei Picard, ich hätte jetzt sehr Bock auf Strange New World und glaube da ein bisschen das zu finden, was ich suche. Aber natürlich typisch, dass das erstmal hier nicht läuft. Und ich habe tatsächlich jetzt weniger Erwartungen gehabt in die zweite Staffel und war erst ja positiv überrascht. Und dann dachte ich mir immer so, boah, boah.
Ne? Also ich würde da gerne passend zum Thema ein Mitglied aus meiner Star Trek-Gruppe bei Facebook zitieren. Mhm. Denn der meinte, bei Picard gilt einfach Gehirn ausschalten und genießen, ne? Weil dem ging es halt darum, das ist eine Unterhaltungssendung und sie unterhält ihn. Und das reicht ihm, er schaltet das Gehirn aus und genießt. Mhm. Und damit hat er bei mir ja genau das Signal ausgelöst, dass ich mir dachte, Alter, seit wann gilt es eigentlich, dass man bei Star Trek das Gehirn ausschaltet? Bei Star Trek schaltet man doch das Gehirn an und nimmt was mit. Mhm. Das war zumindest früher immer so. Das war für mich so die Seele von Star Trek. Was haben mich einige Folgen teilweise danach noch wochenlang beschäftigt, gedanklich, ne? Das hat keine einzige der Picard-Episoden bisher bei mir geschafft. Außer, und da gebe ich dir in einem Punkt recht, jetzt die letzte Episode war so ein bisschen herzanrührend, ne? Mhm. Und das fand ich auch ganz schön, aber das reicht mir nicht. Das ist erstmal so, das ist einfach Bedienen von Instinkten oder irgendwie halt einem Wunsch nach, dass man etwas sieht, was halt so ein bisschen schön ist, ne? Mhm. Aber das ist halt, wenn man das wirklich mal so auf das Fass nochmal zurückführt, das sich gefüllt hat, nur so ein bisschen, was dann da drin landet und viel zu wenig eigentlich.
Mhm. Ja.
Ne? Und Genau.
Ich weiß halt nicht, ob es immer noch so ist, dass ich sage, ist ja auch blöd zu sagen, das alte fand ich total super und das war so genau meins, gerade so 90er Jahre Star Trek, und das finde ich halt in den aktuellen Serien nicht, und das wirkt dann immer so, dass man sagt, ja, du musst ja auch mal mit aktuellem Fernsehen klarkommen und so, oder du bist so in der Vergangenheit geblieben, und ich finde eigentlich nicht, dass ich das bin, weil ich viele aktuelle Serien auch mag, obwohl ich natürlich auch wirklich einen Hang dazu habe, mittlerweile mir Sachen lieber von früher noch das 15. Mal anzugucken, als mit was Neuem anzufangen. Das ist tatsächlich so. In der Musik gibt es dafür sogar einen Begriff, den ich jedes Mal vergesse, wie der heißt. Aber ja.
Nostalgie.
Das heißt, irgendwann hast du deinen Geschmack abgeschlossen und dann magst du die Sachen bis dahin und dann hörst du nichts mehr Neues halt, so nach dem Motto irgendwie.
Okay.
Free Taste heißt das, glaube ich, in der Musik. Ne, das ist so, ne, dass du dann quasi sagst, hier mit Mitte 30, du weißt das ja, du näherst dich ja langsam, ne? Auch. Mhm. Ne, und da ist man irgendwann fertig und dann kommt nicht mehr die aktuellen Bands dazu. Du beschäftigst dich ja wahrscheinlich auch nicht mehr mit, was kommt am Freitag als neues Release raus. Ne, sondern
nee, genau.
Ich habe bei Star Trek so ein bisschen das Gefühl wie bei so einer Band, die ich von früher total liebe und bei denen ich immer noch das neue Album kaufe, es aber nicht mehr höre, sondern mal reinhöre, mal anhöre, aber es trotzdem immer noch kaufe, weil ich die Band mag und mit der Band aufgewachsen bin und dann noch die Solo-Alben
gucke,
so habe ich das Gefühl bei mir mittlerweile. Tatsächlich.
Genau, und du liest die Ankündigung, dass da ein neues Album rauskommt und freust dich schon drauf, weil du denkst ja, ach, vielleicht wird das wieder so geil, wie ich es in Erinnerung habe.
Ja.
Und ehrlich gesagt, das, was du einleitend sagtest hier, dass man dann irgendwie schon für bescheuert gehalten wird, weil man ja so in der Vergangenheit festgehalten wird, ne, und sich nicht auf Modernes einlässt. Ich krieg die Krätze bei diesen Kommentaren, ne? Das ist ja nicht nur virtuell in irgendwelchen Diskussionsgruppen so, das ist auch im echten Leben so. Bei Leuten, mit denen du zu tun hast, Freunde zum Beispiel, also auch Freunde und Bekannte und Verwandte, ne, mit denen man über Star Trek spricht, mit denen man früher gut über Star Trek sprechen konnte. Ach, was willst du denn? Das ist doch gute Unterhaltung. Aber ich fühle mich dann total missverstanden und teilweise werde ich ja auch in so eine Ecke gestellt, in so eine Ecke, in der ich mich total nicht gut aufgehoben fühle, nämlich in der des Querulanten, ne? Der ja nicht versteht, dass das, was man heute produziert, einfach dem heutigen Geschmack entspricht und dass das nicht mehr das von früher ist, aber dass man ein bisschen seicht auch über früher nachdenkt und vieles auch verblümelt, ne, und sich vorstellt, ach, das war so schön damals, dabei war nur auch damals nur jede zweite Folge irgendwie gut.
Ja.
Mag ja alles sein. Ne? Aber der Gesamteindruck war einfach ein anderer.
Es ist natürlich einmal die Verklärung der Vergangenheit und natürlich war das auch nicht alles Gold, was glänzt. Einige Kinofilme waren nichts, die Hälfte gefühlt, also waren schwächer als die anderen. TNG hat mit Sicherheit 30 schlechte Folgen, also wahrscheinlich mehr als Picard in Summe schaffen wird halt. Ne? Und das war natürlich auch eine gewisse Verklärung, die man da hat, aber ich erwische mich viel, dass ich viel Star Trek von früher auf Netflix gucke, da gucke ich einfach mal rein und gucke natürlich die besten Folgen für mich und das sind schon eine Menge und das habe ich natürlich, verkläre ich mich dadurch weiter, weil ich mir natürlich nur die besten ansehe und dann ist mein Gefühl von, oh, früher war alles Gold, aber ich habe nicht eine Folge der ersten Picard-Staffel nochmal geguckt und ich werde auch keine Folge der zweiten noch jemals wieder gucken. Da bin ich mir sehr sicher, dass es so ist, obwohl es auch, und das will ich aber auch mal dazu sagen, es ist, da waren auch schöne Sachen dabei und ich finde auch viele Ansätze sind auch wirklich gut und dass ein Patrick Stewart das mit 80 noch macht und das ist
geschenkt.
Beeindruckend und ich finde auch, wirklich gerade auch bei den Charakteren, gerade jetzt bei Picard, da sind die Meilenstein gesprungen, was sie bei Discovery uns geliefert haben, ich konnte mir die Namen in der ersten Folge merken, während ich bei Discovery nach 4 Staffeln immer noch nicht weiß, wie der Waffengeil heißt.
Ja, genau, das ist das Problem. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass Kurtzman wahrscheinlich Picard produziert hat als Fanservice, ne, und denkt, das, was er da abgeliefert hat, das ist Fanservice, das lässt auch irgendwie innerlich wieder alles aufkochen, ne? Dass man sich überlegt, klar, ich freue mich sowohl über die Art und Weise, wie Patrick Stewart Whoopi Goldberg angesprochen hat und eingeladen hat zu Picard, ne? Da ging mir das Herz auf, das fand ich positiv, ne? Da habe ich gedacht, ach schön, jetzt setzt sich Patrick Stewart ein bisschen durch und drängt Alex Kurtzman ein bisschen in den Hintergrund, er ist jetzt auch Produzent und das wird schon alles super werden dann die nächste Staffel, ne? Und dann hat man von John Delancey gehört und denkt, ach ja, Q, super, dann wird jetzt erstmal der Fehler aus der ersten Staffel wieder gut gemacht, immerhin ist Picard zurzeit ein Android, das wollen wir ja auch irgendwie nicht bis in alle Ewigkeit zu haben. Ja, genau. Und der Einzige, der das so richtig ungeschehen machen kann, ist Q, ne? So, und jetzt ist alle die zweite Staffel, die aktuelle Staffel Picard noch, ist eigentlich die zweite oder dritte, ich weiß gar nicht, die zweite, ne? Genau, und das ist ja auch so, ne? Da hat man sich gedacht, das ist jetzt so der große Kunstgriff, der wahrscheinlich angewendet wird in der neuen Staffel. Jetzt macht man erstmal diesen Fehler rückgängig, dass Picard ein Android ist. Ne? Picard darf kein Android sein. Also dadurch wird die Handlung viel zu seltsam in die falsche Richtung gedrängt. Er hat nicht mehr die richtige Perspektive, meines Erachtens. Mhm. Er braucht einfach diese menschliche Perspektive. Und jetzt erzählt er sogar in der aktuellen Staffel, er wäre in Frankreich geboren, ne? Oder auf die Frage, wer von den beiden jetzt das Alien ist, antwortet er, ich bin eindeutig ein Menschen auf der Erde geboren. Ist er nicht. Hallo? Er ist ein Android. Er selber ist da nicht geboren. Er ist später wieder neu zusammengesetzt worden. Der echte Original-Picard, der ist da geboren.
Das ist eine sehr hochphilosophische Frage, die das aufwirft tatsächlich, ne?
Ja, und das ist ja eigentlich das, was ich von Star Trek erwartet habe in der Vergangenheit. Ne? Und ich meine, wir haben in anderen Podcasts oder auch in diesem Podcast schon über Star Trek gesprochen und über die Wertigkeit, die manche Leute Star Trek und Science Fiction im Allgemeinen zurechnen, dass es halt bei manchen völlig in Ordnung ist, Raumschiffe im Weltall zu sehen. Mhm. Was ich respektieren kann, weil das sehe ich auch sehr gerne. Ne? Nur bei Star Trek, das ist halt mein Baby. Damit bin ich groß geworden in den 90ern. Und das ist einfach für mich was ganz Besonderes. Und ich liebe viele andere Science Fiction Serien. Ich liebe viele Science-Fiction-Filme, aber mein einziges Kind ist Star Trek. Das ist einfach so. Mhm. Ne? Und danach kommt direkt Babylon 5. Gut. Nicht, dass der Imperator mir hier auf den Kopf
die haut. Die Kurve nochmal gekriegt.
Ja. Genau. Und Farscape natürlich. Ja, ne? Nicht, dass ich mir selber auf den Kopf haue. Ja. Genau, nee. Und das fühlt sich heute einfach vergewaltigt an. Für mich. Oh, okay, ne? für viele andere nicht. Viele andere finden es gut, ich nicht. Mhm.
Ja, ich bin tatsächlich mittlerweile so ein bisschen so dazwischen. Ich hab wirklich für mich festgestellt, dass ich einfach irgendwie viel. Es hat eine. Ich kann das gar nicht so richtig. Es fühlt sich wirklich an wie eine Band, wo ich immer noch das neue Album kaufe, aber trotzdem nur das Best-of-Ding höre. Und mittlerweile ich das nicht mehr erwarte, dass es besser wird. Jetzt die dritte Staffel, das ist die große Hoffnung, die dritte Staffel. Jetzt haben sie die ganze TNG-Crew zusammen. Ne? Wird das jetzt, da höre ich jetzt sowas wie, das wird die achte TNG-Staffel. Nein, wird es nicht werden und so. Muss es auch nicht werden, ist auch gar nicht nötig. Ich möchte ja einfach nur. Wir haben jetzt gute Figuren, wir haben aber, die Story hat für mich jetzt nicht gereicht für 10 Folgen. Hätte man daraus vielleicht 4, 5 Folgen gemacht, dann wäre das völlig in Ordnung gewesen. Aber ich habe auch, so meine Wahrnehmung ist auch, dass so diese Writers, dass da einfach, da muss doch nochmal einer drüber gucken. Bei manchen Sachen waren schon sehr bemerkenswert und Gott habe ich mir gewünscht, dass sie die Mutter nur im übertragenen Sinne eingesperrt haben und nicht als Metapher. Gottchen. Aber das wollen wir gar nicht aufmachen. Aber, weißt du, da habe ich mir gehofft, ich hoffe, es ist im übertragenen Sinne, aber es waren auch große Sachen, weißt du, ich fand
die. Kannst du dich vor allem, um kurz bei der Mutter zu bleiben, an die Mutter aus Next Generation erinnern? Ja, die Mutter von Picard, die er getroffen hat in dieser verrückten Folge, wo er sie auf dem Gang
der
hat
Reisende.
Sitzen sehen?
Ja.
Ja, war das die Reisende? War das tatsächlich schon die Folge?
Ja.
Der Reisende?
Das war die Folge.
Okay. Ja, warum wird denn sowas ad absurdum geführt? Ja. An wen erinnert uns das? An Chris Chibnall, ne? Der sich auch mal eben seine Welt so macht, wie sie ihm gefällt. Und Dr. Who total auf den Kopf stellt. Genau so macht das Alex Kurtzman.
Ja, aber dafür haben sie das noch zumindest schön gelöst, dass es die Mutter dann dieser Traum von ihm war und so. Und es ging ja auch im weitesten Sinne bei dem Reisenden auch so ein bisschen um so die Vorstellungen und so. Irgendwie passt das schon so ein bisschen. Was ich viel cheesiger fand, war die Szene mit, weißt du, mit Wesley und ich hab schon vergessen, wie sie heißt.
Ja, das geht gar nicht.
Das war natürlich Fanservice, aber ich sag dir, nur eins. Weißt du, bei solchen Szenen muss ich immer, dann jubeln die Leute immer und man sieht nochmal Will Wheaton, weil Will Wheaton auch zu Recht auch sehr beliebt ist und ich denke mir immer so, also weiß ich nicht, wenn ich junge Frauen im Park anspreche, dass ich ihnen einen Job anbiete, wenn sie mit mir mitkommen, weiß ich nicht, ob das klappt.
Ja, weißt du? Einmal das und
für mich klar, arbeiten.
Ich gönne Will Wheaton das.
Ja,
ne?
Total.
Das hat er schon irgendwie jetzt auch verdient, dass er da noch mit drin ist.
Ja.
Aber diese Szene wirkt einfach total künstlich. Ne? So wie absoluter geskripteter Fanservice in Reinkultur. Und dann liest man Interviews von ihm, wo er dann sagt, er hat sich überlegt, wie er an die Rolle rangeht, wie er dann Wesley so weiterführen kann, dass es logisch ist, dass man den alten Wesley erkennt. Also ich finde, so wirkt er überhaupt nicht. Ne? Also er wirkt einfach wie ein Moderator.
Ja,
wie ein Moderator, der in einem Film auftritt.
Ja, die 10 Sekunden, die wir ihn da gesehen haben, das war halt, um eine weitere Figur rauszunehmen, weil sie jetzt Platz schaffen müssen für den Hauptcast in der nächsten Staffel. Nein, das ist so. Das war auch das Zurücklassen von Ryers, war ja auch nicht anders. Auch eine Figur, die ich total toll finde. Andererseits muss man sagen, wir haben jetzt in der nächsten
Staffel. Weil der authentisch war.
Ja, den fand ich super. Also auch, ich fand schön, dass sie ihm danach noch erzählt haben, was aus ihm wurde und so. Das fand ich so rauchend untergegangen quasi. Das ist sehr, sehr
schön. Wobei ich da auch schön schön fand, dass das Janeway auch noch erwähnt wurde.
Ja, ja, ich könnte mir vorstellen, dass wir die.
Wobei, das war bei Seven of Nine und nicht bei Guinan.
Ich glaube, ich könnte mir das noch vorstellen, dass man. Ich habe tatsächlich auch geguckt, ob das Bild tatsächlich vorher schon an dem Tisch stand und tatsächlich.
Ja, echt,
das, ja, ja, aber das ist. Ja. Nee, und da sind auch schon schöne Sachen. Und ich finde, ganz ehrlich, Jean Delancey hat hier seine beste Leistung als Q gebracht. Ich fand ihn großartig. Ja.
Ich fand ihn auch toll.
Er sieht toll aus. Also er sieht wirklich toll aus. Ne?
Ja, ja,
also in dem Alter, überleg mal, das auch war jenseits der 70. Und ich meine, so persönlich ich das auch fand, wo er dann gesagt hat, man fragt sich ja, warum macht das Q alles? Ich habe zum Beispiel immer noch nicht verstanden, warum er dann nun den alten Zung auf die René Picard gehetzt hat, unterm Strich. Habe ich tatsächlich nicht verstanden. Da wird sich ein Grund für geben. Aber dass er dann so sagte, hey, warum, es muss doch nicht immer das Universum sein, Jean-Luc, sondern es ging mir nur, dass du dich besser fühlst. Also dass du dieses Drama, da dachte ich mir aber, dafür hättest du fast das ganze Universum zum Teufel geschickt. Also,
genau.
Das ist so das Doctor Who-Ding.
Ja, aber den Kreislauf zu schließen, fand ich ganz gut, weil Picard hat sich eigentlich immer schon gewundert, was Q an ihm findet, ne? Und warum er immer zu ihm zurückkommt. Wobei Janeway dürfte sich das auch fragen.
Ja, Janeway hat vor allen Dingen...
Das ist ja fast die Patentante von Qs Sohn.
Und Janeway muss sich vor allen Dingen fragen, warum er die nach der kurzen Zeit nach Hause bringt.
Ja,
und wir mussten dann noch 60.000 Kilometer durch den Delta-Quadrant. Nee, aber ich sag ja. Nee, aber wie gesagt, ich meine ja, das hätte vielleicht in weniger Folgen verpackt, einfach besser sein können, weißt du, diese Story. Dann hätte man auch nicht das so ziehen müssen und man führt einen FBI-Agent ein, den man von einem Darsteller Jay Carnes spielen lässt, der meinen Zeitagenten gespielt hat, damit das Internet spekuliert, ist der das oder nicht? Und ich habe wirklich an vielen Stellen auch das Gefühl gehabt, dass das Autorenteam so ein bisschen auch für Twitter schreibt, weißt du? Hey, da lassen wir die Leute mal spekulieren, wir machen daraus nichts, aber die sollen mal eine Woche spekulieren, bis die nächste Folge kommt und so. Und
Hashtag, also jetzt wirklich, weißt du? Gregor, wenn du dir jetzt mal die ganze Staffel anguckst, und du hast es ja jetzt schon mehrfach angedeutet, ne? Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass da ausgebildete Autoren dran gesessen haben. Das waren für mich dermaßen sterile Beschreibungen und dermaßen langgezogene, dröge Drehbücher. Ne? Ich meine, warum fängt man denn an, Star Trek zu gucken? Weil man weiß, das ist eine Science-Fiction-Serie. Ne? Egal welche jetzt. Ob das jetzt Next Generation ist oder TOS oder DS9 oder Voyager oder was es alles gibt. Das ist von mir aus sogar Discovery. Weil man weiß, das ist eine Science-Fiction-Serie. Und dann kommt Picard. Klar, wir wollen bei Picard hauptsächlich Patrick Stewart sehen und alle anderen, die wir sonst noch kriegen können.
Ja.
Aber wir wollen verdammt nochmal Patrick Stewart in einer Science-Fiction-Serie sehen. Wenn ich Patrick Stewart sehen will, kann ich auch X-Men. Liegt der auf der Zunge, genau, X-Men gucken und ihn da als Professor sehen, ne? Dann sehe ich ihn in der Realität. Gut, da ist es dann eher so ein bisschen der Fantasy-Faktor, ne? Und nicht der Science-Fiction-Faktor. Aber du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Es ist wieder irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Nicht Fisch und nicht Fleisch. Es ist nicht das, was ich sehen will, obwohl das, was ich dann serviert bekomme, irgendwo schon, man kann es essen, aber es schmeckt einfach nicht so gut, dass ich es nochmal essen würde. Aber
trotzdem bleibst du dran.
Nee, ich weiß es nicht. Also Picard, ich habe jetzt wirklich 3 Folgen Picard nicht gesehen gehabt. Jetzt habe ich sie dann alle auf einen Rutsch gesehen letzte Woche am Freitag. Aber ich hatte auch überhaupt kein Bedürfnis danach. Es war sogar mehr oder weniger Zufall, dass ich die jetzt noch geguckt habe.
Ich habe das an anderer Stelle schon mal gesagt. Ich glaube auch tatsächlich so von der Qualität der Story an sich, mag sie auch, wie gesagt, gute Schauspieler und auch ein paar Sachen waren echt schön und Storylines und ein paar Ideen. Und ich fand auch wirklich vieles auch gar nicht schlecht. Deutlich besser, als es mir in der ersten Staffel gefallen hat. Aber ich habe das, ich sag's auch an der Stelle, wenn die Serie Hans-Peter heißen würde, würde die keiner gucken. Das würde, weil wenn das nicht diesen Brand Star Trek Picard hätte, sondern einfach nur die Story runter und es wäre irgendwie die Geschichte von, weiß ich nicht, Tech War, Admiral Bison oder irgendwie sowas, weißt du? Dann würden wir auch nicht drüber reden. Und damit, das ist sehr stark auch natürlich dem Brand und dem geschuldet, dass es so Leute wie wir hat. Die einen finden es gut, die anderen nicht, aber trotzdem reden wir alle drüber und bleiben trotzdem dran. Also ich gucke natürlich auch die dritte Staffel und so. Und ich will das auch, es war mir auch zu wenig Sci-Fi, muss ich ganz ehrlich sagen. Und über einzelne Logik-Sachen, die ich vielleicht aber auch nicht verstanden habe. Ich habe schon Angst, dass in der nächsten Staffel der nächste Brent Spiner den nächsten Zung spielt. Weißt du, Jürgen Zung.
Es gibt noch viele
Zungs. Jürgen Zung, hallo.
In der Historie.
Nee, das brauche ich nicht mehr. Da soll er mir lieber einen De-Aged'en Before oder so spielen. Das schlug ich. Und natürlich, als der Trailer, ich habe es ja auch bei mir gemerkt, als die dritte Staffel angeteasert haben mit diesem Trailer halt, ne, so mittendrin, da bin ich auch, als die dann diese Tafel kamen, wo dann das Star Trek Sam losging, das TNG Sam und dann die Namen alle aufgepoppt sind, ich bin aufgesprungen und habe nur gesagt,
ja, natürlich bist du das.
Ja! Und Ja. Ganz ehrlich, und das kriege ich auch nicht raus. Da habe ich natürlich auch diese Liebe dazu. Und ich liebe Star Trek wirklich abgöttisch. Ich fühle das komplett, was du vorhin gesagt hast. Mit dem, das ist so mein Baby quasi. Das ist so das, was ich so geliebt habe. Und auch heute immer wieder Momente, die mich kriegen. Ich habe es nur auch jetzt wieder gemerkt, weißt du, da passiert irgendwas und dann, das ist wie, als wenn dann gesagt wird, so, hier Leute, wir brauchen noch dreimal das, hier Star Trek First Contact, Sam, spielt das nochmal, bitte spielt es jetzt nochmal. Rias wurde gerade befreit aus der dritten Gefangenenbefreiung, die wir in dieser Folge haben, oder in dieser Serie haben, spielt da nochmal Star Trek Sam, das funktioniert ja auch. Diese Knöpfe klappen schon und ich fand auch wirklich viel Potenzial dabei, also, dass man sich die Borg Queen unter den Arm klemmen muss.
Ne? Ach, die Borg Queen.
Dass man sich. Das ist auch die so Borg geil. Queen. Wen nehmen wir denn mit?
Tja. Die Borg Queen. Ja,
die sind jetzt aber gut. Die sind jetzt die Wächter der Tore, Tim. Denk dran.
Ach, die Borg. Was denn? Ja, also wirklich. Wie kann man denn bitte so eine debil grinsende. Ich wusste sogar am Ende den Namen von ihr. Ich hatte die ganze Zeit über. Konnte ich mir nie den Namen merken?
Jurati. Jurati,
ach so. Ach, die meinst du? Genau, das war hier Dr. Jurati. Mhm. Ne? Glaubst du, ich konnte mir den Namen merken? Irgendwie war das für mich die ganze Zeit völlig irrelevant, weil ich fand den Charakter auch nicht interessant. Erst dann jetzt, wo sie mit der Borg irgendwie gemeinsame Sachen gemacht hat.
Ganz gut, ja,
in der Staffel. Aber genau. Also jetzt ist mir auch aufgefallen, jetzt war sie es wert, dass ich mir ihren Namen merke. Für gegebenenfalls zukünftige Einsatzzwecke. Und zukünftige Einsatzzwecke bedeutet ja, wir werden zukünftig liebe Borg erleben. Wir haben eine verschmolzene Borg-Königin, die erkannt hat, dass alles, was sie vorher schon über Jahrtausende oder Jahrhunderte hinweg getan hat, nicht richtig war, weil es gibt ja einen viel, viel humanitäreren Ansatz.
Die wollte eigentlich,
also bitte.
Die war doch im Kollektiv alleine, so habe ich das verstanden. Es war im Prinzip doch die Einsamkeit. Die sie in,
ja, ne, genau.
Dahin.
Und deswegen hat sie immer mehr Freunde um sich herum geschart.
Waren ja keine echten Freunde, weißt du, das sind ja Sklaven gewesen im Prinzip. Oder?
Ja.
Also, sollte man das Kollektiv.
Sie war nicht alleine, oder? Sie hatte ganz viele Drohnen um sich herum.
Also, erstes wird sie in der nächsten Staffel sich bei allen Angehörigen der Besatzung von Wolf 359 entschuldigen. Nein, ich will das auch gar nicht so polemisch. Ich fand auch. Wie gesagt, die Borg Queen an sich, dass sie die so witzig, fand ich tatsächlich sogar ein bisschen witzig. Ich fand die gut, ich fand auch die Darstellerin gut.
Ja, die Borg Queen hatte Slapstick-Momente sogar, ne? Hallo, wir reden über die Borg Queen.
Ja, und wie schön sie noch abgehängt haben, bevor sie den Jungen in das Schiff gebeamt haben. Ja. Da haben sie Gott sei Dank schon in der Schublade verstaut.
Warum muss eigentlich die Org Queen auf einmal so eine Mischung aus Doc Ock und, weiß ich nicht, Aquaman sein?
Obwohl ich ehrlich.
Nicht Aquaman, hier aus Hellboy, wie heißt denn da dieser Wassertyp?
Ja, sie musste so ein bisschen aufgepimpt werden. Obwohl ich es ehrlich gesagt sehr witzig fand, als sie bei der Polizei angerufen hat und ihre Entführung gemeldet hat. Das sind so Sachen, und sie sagen es manchmal in Französisch. Das hat bei mir mir gezogen halt und so. Aber wie gesagt, so von dieser ganzen Darstellerriege, da war ich auch eigentlich, das fand ich gut, das hat auch Spaß gemacht.
Es geht um die Drehbücher.
Ja, es sind die Drehbücher und.
Und das Herz, was der Serie fehlt.
Ich fand, dass es einen Abfall in der zweiten Hälfte gab. Ich fand die erste
war stärker.
Fand ich.
Du meinst die erste Hälfte der zweiten Staffel?
Ja, die fand ich stärker als die zweite.
Ich weiß es nicht. Also ich respektiere das, aber ich fand es eigentlich durchgehend schlecht.
Okay.
Vielleicht erfahren wir ja zu Beginn der dritten Staffel dann direkt, in welchem Zeltlager Robert, der Bruder von Patrick Stewart bzw. Jean-Luc, untergebracht war während der zweiten Staffel. Hallo? Ja. Der hat einen Bruder, der wird nicht einmal erwähnt, und die ganze Story in dieser Familie, dieses Drama um die Mutter und den Vater, den er nie richtig gekannt hat und erst später dann erkannt hat, dass er ihm nie was Böses wollte, da taucht der Bruder überhaupt nicht mehr auf. Und dass der Bruder ja auch irgendwie eine Familie gegründet hat und dass die Familie auch da war und dass Picard ja dazu auch eine besondere Beziehung aufgebaut hat und dann doch irgendwann integriert wurde in die Familie.
Ja gut, das waren verschüttete Erinnerungen, und ich habe es ja wirklich als Metapher gesehen, was sich herausgestellt hat, nicht so ganz. Und das ist ja kein Anspruch auf Vollständigkeit und so. Es ging ja da
um. Du meinst diese ganze Story um die Mutter
als Metapher? Ich hab wirklich bis zum Ende gehofft, dass sie sie nicht wirklich eingesperrt haben. Tatsächlich.
Da haben sie aber.
Ja, offensichtlich. Also aber der Schlüssel liegt
das
ja wieder
an der Stelle. Das ist Blödsinn. Das ist der totale Blödsinn.
Ja.
Es war vor allem unnötig. Warum muss denn diese Story um die Mutter so einen großen Stellenwert erhalten in dieser Staffel?
Ich glaube, soweit ich das verstanden habe, war das tatsächlich auch so, das tatsächlich auch eine Intention von Stewart, dass er diese Themen halt reingebracht
hat. Okay, ja gut, das passt, weil er ja sich selber auch gegen häusliche Gewalt engagiert
in der
Realität
und diesen
gewalttätigen Vater hatte.
Ich glaube auch das, und James Cavill, glaube ich, heißt er, der seinen Vater gespielt hat, Balta aus Battlestar Galactica. Komiker. Er ist toll. Ich hätte den gerne auch in einer anderen Rolle gesehen, weil ich den gerne noch mehr gesehen habe, weil ich ihn wirklich, seine Performance und so, da fand ich, ist auch Stuart wieder so ein bisschen aufgeblüht. Aber gut, er ist halt auch ein Mann in den 80ern. Da, das ist, ja. Das, wenn wir halb so alt, Gott, ich bin alt, oh Gott.
Ich bin nein, ich noch nicht. Nee, ist okay. Ich bin erst 35.
Nein, du bist 35. Du wirst bald
35. Ich bin 35, ja.
Ja,
mhm.
Ja, ja, ja. Mhm. Auch zu Recht. Und das sind so Sachen, wo ich sage, alles Geld der Welt und so und also die besten Darsteller. Und dann war, für eine Sci-Fi-Serie war es mir auch zu viel L.A. Ich hätte mir auch gewünscht, dass man
total, ja.
Man sieht das, ich habe es gelesen, ich weiß nicht, ob bestimmt, aber angeblich haben die irgendwie eine 30 Millionen Dollar Förderung von Kalifornien bekommen und mussten da viel Außendrehs machen. Ob das stimmt, vielleicht ist das auch, habe ich das auch nur geträumt. Das mag auch sein, aber es war schon auffällig viel so, ich will halt auch eine Sci-Fi-Serie, das ist der Vorteil, wenn du früher so einen Zweiteiler oder so hattest. Weißt du, oder überhaupt, wenn du eine Folge hast. Wenn dir da die Story nicht gefällt, kann die in der nächsten Folge wieder super sein. Das ist der Punkt von so Staffelarts.
Genau.
Wenn dir das nicht passt, dann wird es...
Und vielleicht bin ich da ja, vielleicht bin ich da auch die Ausnahme, wobei wir werden feststellen, ob du vielleicht auch dann dasselbe denkst, aber vielleicht auch nicht. Ich bin eigentlich keiner, der diese Folgen bei TNG auf dem Holodeck großartig gefeiert hat. Mhm. Also so diese Sherlock-Holmes-Stories oder hier Dixon Hill oder sowas. Das, auf DS9 war es was anderes. Da fand ich sogar eigentlich gut erträglich, die Holo-Suite-Stories. Aber bei Next Generation, so diese Ausflucht-Stories, bei Voyager auch hier, die Schwarz-Weiß-Geschichten, wobei da fand ich ja Janeway als Aranya oder wie sie hieß, ziemlich genial, aber nur weil sie die halt so gut gespielt hat. Insgesamt bin ich kein Fan von diesen Subhandlungen und diesen Subgeschichten. Und das war halt jetzt quasi bei Picard in der zweiten Staffel eine einzige durchgehende Subgeschichte. In einer Lokation, die nicht meine war.
Ja, schwierig tatsächlich, ne, an der Stelle. Ja, das ist, also was mir tatsächlich wirklich mega negativ aufgefallen ist, ist, ich finde, so gut so die Effekte im Weltraum auch ausgesehen haben, aber auch die Effekte auf der Erde waren zum Teil bemerkenswert schlecht, oder? Das animierte Chateau am Ende oder überhaupt alles um diesen Raumhafen, das sah tatsächlich aus wie 1994er Tech War, um dabei zu bleiben. Weißt du?
Warum hat man denn überhaupt den jungen Jean-Luc gekleidet wie in der Renaissance?
Ja, aber das...
Oder wie irgendwie vor 1950?
Aber das habe ich jetzt auch lernen müssen, das hat man in den alten Sachen aber auch schon. Also hier bei Generations sahen die auch alle aus, als wenn die in den 17. Jahrhundert angezogen worden wären. Ich vermute, das ist wie, guck dir mal das Omen an, der Damien, der sah auch immer schon so aus, als wenn er 1776 angezogen worden wäre, und ich glaube, deshalb ist er böse geworden.
Weißt aber das du? Heißt, wir haben auch schlechte Maskenbildner und schlechte Kostümdesigner. Ja,
also das Dings war schon hart. Also, aber obwohl ich ehrlich gesagt ein bisschen schmunzeln müsste, als er dann sich mit dieser, ich verstehe ja die Metapher, die sie da genommen haben, mit dem, dass er der Prinz war, dass er der kleine Picard mit der Krone und so, ne? Und das Monster.
Ja, das mit der Krone, Monster, ja, das kannst du auch. Und die Mutter mit der Königin-Krone, auch super.
Naja, es ist, gut, das waren ja hoffentlich Metaphern. Das hoffe ich wirklich. Das,
was passiert. Aber man weiß es nicht,
ich traue ihnen echt alles zu. Aber sie haben ja auch diesen Twist gemacht, mit dem er dann aufgrund des Krieges nach England gehen musste und so den englischen Akzent und das alles. Und so ein bisschen, also das ist ja schon so. Und ich weiß auch nicht, warum, ich habe es schon so, im Großen und Ganzen fand ich die Staffel gar nicht, also die Grundidee war ganz gut, aber es waren auch wieder immer noch für mich dieselben Probleme, die wir bei der ersten Staffel hatten. Merkwürdige Entscheidungen, die ich, Storyplots, die ich nicht nachvollziehen konnte, und ich werde es nie verzeihen, dass sie versucht haben, dass der Plan, der Sung-Plan, wo er René Picard, was ich bis heute, wie gesagt, nicht verstanden habe, warum Q den Sung auf die Dings hetzt, ne, auf die René, und dann versucht er, sie mit einem Elektroauto zu überfahren. Also mit einem Tesla. Ja. Ja, der Picard mit einem Tesla. Ja, die sind so leise, weißt du, die lautlosen Killer sagen.
Ja, ja. Nein. Komm um die Ecke und töten dich.
Nein, aber
böse Elektroautos, auch nochmal Stimmung gemacht gegen Elektromobilität.
Ich glaube, das habe ich nur gemerkt, weil ich es irgendwo gelesen habe, dass das ein Tesla war, den er gefahren hat und so.
Ja, okay.
Ich hätte es auch sonst nicht gemerkt, aber den Namen der lautlose Killer finde ich super. Ja, und das ist...
Was mich ja interessieren würde, weil wir eben gerade im Chateau waren, ne? Als der eine Borg verdampft wurde, droppt er ja den Zimmertürschlüssel, ne? Also wie in so einem Videospiel, ne? Und da ist der Zimmertürschlüssel. Warum? Wo kam der auf einmal her?
Ja.
Hat man nicht erfahren, oder?
Ja, auch dieses Ganze mit diesem Kollektiv, wo sie die Soldaten da so irgendwie... umgewandelt haben und dann haben die alle dieses, es war echt merkwürdig inszeniert auch. Und diese Härte mag ich auch nicht.
Und wie viele auf einmal das waren, ne? Was hatten die Borg-Queen da auf einmal an, wo hat die denn diese Armee auf einmal
her? Das waren ja die Soldaten, zu denen Zung Kontakt hatte, weil er irgendwie gespendet hatte. Ne, deshalb konnte er ja auch überall rein. Ja. Er hat ja irgendwie gespendet und da konnte er deshalb überall rein, obwohl ich da auch Sachen sehr witzig fand, als er in diesem, am Ende in diesem Space-Ding da gewesen ist, in dieser Raumstation und sie, diese eine Projektleiterin, die ihn rumführt und gesagt hat, ich hätte ja nie gedacht, dass wir das hier je schaffen. Wie? Sie haben nicht dran geglaubt.
Was ist das für ein Blödsinn? Ich würde sie am liebsten stehen
lassen. Nee, sogar. Wissen Sie was? Ich würde sie am liebsten stehen lassen. Aber wissen Sie was? Ich lasse sie hier stehen. Ja. Nur und dann geht. Und das fand ich irgendwie sehr witzig.
Das fand ich auch gut.
Weißt du, so Leute, die so überhaupt kein Spirit für ihre Sache haben und kein bisschen brennen, sondern von Anfang an sagen, das klappt auch eh nicht. Und ich fand es irgendwie geil, dass er da so gekontert hat und so, ne?
Ja,
das war gut. Dann klar, in dem Moment, wo es dann hieß, eine muss sterben, eine muss leben, da war schon klar, wir haben hier eine Person, die ihr Aussehen ändern kann und eine Person, die, wie wird das wohl ausgehen? Obwohl ich auch da nicht verstanden habe. Ich weiß ja alles so mit Schicksal und so und musste alles irgendwie so werden, timey-wimey, wibbly-wobbly. Aber da hätt's mich, vielleicht, da darf man sich einfach nicht zu sehr reindenken, glaube ich. Also das, wenn man es einfach
genauso so wenig wie in den Kuss zwischen Seven und
Ruffy.
Ja, genau.
Ruffy war einfach nur sauer. Die war einfach die ganze
Zeit. Was war denn das auf einmal?
Das war schon angedeutet am Ende von der ersten Staffel. Da hast du sie Händchen halten gesehen. Aber nur so im Kamera-Vorbeiflug auf der La Sirena. Ich fand aber auch Ryas Abgang sehr schön mit, hey, ihr denkt, ich habe ein cooles Leben, weil ich mit 5 Hologrammen von mir in einem Raumschiff lebe. Ne? Aber es ist gar nicht so cool, wie es sich anhört. Fand ich total großartig. Andererseits hat er ja zwischendurch es geschafft, rauchender Captain der Stargazer zu werden.
Aber vielleicht hat er ja auch gar kein Bedürfnis mehr, jetzt auf seinem Raumschiff zu bleiben, weil das Hologramm ausgetauscht wurde gegen unseren
Weltraum-Helden
hoch 10.
Ja,
also.
Das Kampfhologramm, obwohl sowas tatsächlich Sinn machen würde. Ne? Aber ja.
Ja, aber das Kampfhologramm, das versteckt sich doch nicht vor Schüssen, oder?
Also, ja, das ist das eine, aber das sind so Sachen, wenn du da zu tief drüber nachdenkst, weißt du, da, als die dann in diesem Konföderationsding gewesen sind und wo sie von dem Ehemann von Seven da geentert wurden, dann haben die Phaser die Leute ja auch, die Phaser waren offensichtlich, gibt es ja kein Betäuben mehr. Gut, das ist so eine New-Track-Sache, dass es irgendwie Betäuben nicht mehr so
verdampfen.
Ist. Ja, da sind die auch verdammt, bis auf Elnor. Der wurde nicht verdampft, der wurde nur tödlich getroffen. Also offensichtlich gibt es da auch Abstufungen. Ne?
Ja.
Und das ist, das sind so Sachen, da habe ich mich geärgert, aber da darf ich mich nicht so sehr reindenken, weißt du?
Wollen wir wetten, Gregor, dass Alex Kurtzman, als er Star Trek übernommen hat, so gut wie nichts von Star Trek kannte.
Ich glaube.
Zumindest nicht so detailliert. Genauso wie das jetzt bei Chris Chibnall war, der nämlich auch gesagt hat, ich habe ganz bewusst das, was vorher produziert wurde, habe ich mir nicht angeguckt. Ne? So jemand, der kommt dann in so eine Position, wo man als Showrunner wirklich die Verantwortung hat, eine Serie so weiterzuführen, dass sie dem Geist und der Seele dessen entspricht, was da ist. Und das höchstens die Pflicht hat, es besser zu machen, aber es nicht kaputt zu machen oder schlechter zu machen oder die Arbeit der Vorgänger zu entwerten. Und das, was Kurtzman jetzt tut mit Star Trek, schon seit Jahren, ne? Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht, warum der immer weiter beschäftigt wird. Ich verstehe es wirklich nicht. Das ist mir völlig schleierhaft. Kann ich mir nur so erklären, dass er irgendwie Boxoffice-Erfolge feiert, weil die ganzen, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich die Leute nicht beleidige, ne? Aber dass die dann in die Kinosäle strömen oder sich in irgendwelchen Streaming-Diensten die Sachen kaufen, ne? Dass die es halt geschafft haben, daraus einen Erfolg zu machen, weil es halt jetzt irgendwie viel massentauglicher ist oder viel massenzugänglicher ist, ne? Aber das ist für mich einfach nur ein Zeichen, dass da jemand ignoriert, was er eigentlich tut und die Hauptaufgabe, die er eigentlich hat, dass er die einfach außen vor lässt und nur auf ein anderes Ziel zuarbeitet und dass er sich nicht dafür verantwortlich fühlt und nicht verpflichtet fühlt und nicht das Herz und die Seele ist. Mhm. Punkt.
Also ich glaube, das ist tatsächlich auch nicht sein Anspruch an der ganzen Sache. Er hat damals, soweit ich das mich noch erinnere, als er das übernommen hat, hat er gesagt, er ist mit Star Wars aufgewachsen. Und das wäre
ja,
so
das sein Spirit. Das ist schon mal eine super Voraussetzung.
Und ich glaube, dass das auch tatsächlich sein eher so ein bisschen den Weg skizziert, den er geht, was auch nicht schlecht ist halt. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob man da wirklich, der ist halt, er produziert das, also er ist ja jetzt so ein bisschen der Head of All da. Ich glaube nicht, dass er da jetzt die Drehbücher irgendwie, ich glaube nicht, dass er dem Autorenteam im Nacken sitzt und sagt, hier, schreib das nochmal um. Also da ist er wahrscheinlich
ja, aber das würde ich erwarten.
So der Gesamtboss, der, es gibt ja andere Showrunner und ja, die haben ja eben Showrunner für die Serie und Autorenteam. Ich glaube, dass er da eher so eine, nicht, ich glaube nicht Showrunner ist. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht die richtige Bezeichnung für ihn. Eher so Head of, nee, so ein bisschen. Und
Produzent und, eines Projekts.
Und du, ganz ehrlich, das ist so, es gibt ja keine Zahlen so richtig über Erfolg oder nicht, aber es wird darüber geredet, auch wir tun das und wir gucken es trotzdem. Und die Leute, denen es gefällt, gucken es und die Leute, denen es nicht gefällt, gucken es wegen früher. Und natürlich habe ich jetzt auch mehr Kritik auch wahrgenommen, aber ich habe auch weniger, also rein subjektiv fand ich, dass die zweite Staffel jetzt beispielsweise weniger Bust im Internet hatte, als die erste Staffel war. Da waren die Erwartungen riesig. Wir haben gedacht, Mensch, Picard kommt zurück und verhindert den Brexit und Weltfrieden und setzt Trump ab. Und dann kam,
Ja.
Und diese Erwartung war jetzt halt nicht mehr da. Und
die waren halt schon zerstört, die Erwartungen. Oder zumindest so, sehr stark zurückgeschraubt.
Und das ist halt, ich weiß nicht, ob du diesen Moral, ob du da so mit einer Vision reingehst. Und ich glaube, der Erfolg, es ist ein Erfolg da. Die Leute schreien im Moment alle nach den Streaming, nach Paramount Plus hier oder viele, weil man das halt alles zusammen haben möchte. Ich meine jetzt RTL Plus, Junge, zeigt die alten Star Trek Serien. Strange New World ist gestartet, auf das ich sehr, sehr viel Bock habe. Das werde ich auch gucken. Also man hat es doch auch geschafft, alle irgendwie reinzuholen. Nicht nur die es mögen, auch die es nicht mehr mögen, weil sie immer noch Hoffnung haben, dass es wieder besser wird. Und somit, das ist doch aus der Sicht, ist doch alles richtig gemacht worden. Ne? Ich glaube, dass die Fanbase heute viel größer ist, als es damals gewesen ist. Ich glaube schon, dass es so medial gesehen heute viel erfolgreicher ist noch, als es damals war.
Aber das sind doch heute einfach nur Konsumenten, oder? Das sind doch keine
echten Fans. Aber ganz ehrlich, er ist doch auch, sagen wir, es ist ein Entertainment-Produkt. Vielleicht ist da, natürlich bilde ich mir auch immer ein, dass es da noch ein bisschen, ich habe ja auch immer so die Hoffnung, dass es mehr ist und besser, als man diese Star Trek Philosophie, sich selbst zu verbessern und der Menschheit zu helfen und besser zu werden, als man gewesen ist.
Sag das nicht so viel Sand.
Nein, ich finde das auch schon wichtig, aber es ist natürlich ein Anspruch, den man da in ein Entertainment Produkt hat, was vielleicht auch an einigen Stellen nicht ganz fair ist. Ne, also, weißt du,
aber wo soll es denn sonst herkommen? Die Menschen brauchen einfach solchen Input. Sie kriegen es nicht aus der Politik, sie kriegen es nicht aus dem Tagesgeschäft der Wirtschaft, sie kriegen es nicht aus irgendwelchen anderen Quellen.
Also meinst
das war immer schon so, dass Kunst und Kultur wertvolle, positive Impulse gebracht hat.
Ja, okay, aber es ist halt ein Milliardending mittlerweile. Also war es ja damals auch, machen wir uns auch mal nichts vor und so, ne? Also Voyager war ja auch der Kompromiss in Serie halt, ne? Also da war ja wirklich auch nicht alles Gold, was glänzt, auch wenn ich das auch mich dann immer zurücksehne und mir meine Lieblings-30 Folgen ansehe und denke, früher war alles toll. War natürlich auch nicht so. Ne? Mhm. Und ich weiß nicht, ob ich, also ich für mich habe mir diesen Anspruch so ein bisschen abgeschwächt, dass ich sage, es macht mir das Alte ja gar nicht schlecht und tötet für mich auch nicht diesen Spirit und dieses Licht, was Star Trek für mich auch sein sollte, da stimme ich dir schon zu. Aber es ist auch ein Anspruch, den ich sage, der schwer ist. Das ist ja so, wie wenn man Star Trek guckt, dann sehe ich einfach einen positiven Blick in die Zukunft und am Ende einen, der mir permanent sagt, alles wird gut. Halt. Und das tut es
also jetzt für mich nicht ist das mehr. So ein bisschen so, als würde ich durch die Wüste wandern und bin am Verdursten und dann sehe ich vor mir plötzlich eine Pfütze voller frischer Kamelpisse. Und dann denke ich mir, okay, das trinke ich jetzt, weil sonst verdurste ich. Aber ich hoffe, die Oase kommt noch.
Okay, das ist ein harter Vergleich. Das ist schon.
Das ist so. Deswegen gucke ich das.
Yeah.
Weil du hast ja recht. Wir gucken es ja trotzdem, ne? Aber weil ich hab überlegt, wie ich dir verdeutlichen kann, warum ich es gucke. Ich gucke es nicht aus Begeisterung. Also für mich ist das wirklich so eine Art, ja, ich verdurste sonst, wenn ich keine Science Fiction. Es ist ja noch nicht mal Science Fiction.
Nee, du bist es ist trotzdem noch das Licht von Star Trek. Deine Hoffnung darauf, dass alles besser wird, hält dich am Leben, hält dich
bei der Stange. Die Figuren kenne ich.
Ne? Ja. Und ja, wie gesagt, es hört sich jetzt alles so total negativ an. Und es gab auch wirklich, wir haben ja auch schon gesagt, es gab wirklich auch tolle Momente und wie gesagt, dieses fast schon persönliche Ende, was wir in der zweiten Hälfte des Finales gesehen haben, da denke ich mit Schrecken an das Ende der ersten Staffel und so. Aber natürlich, ist die Frage, komplette Weltraum-Action überzogen, kriege ich bei Discovery. Und das kann man denen überhaupt nicht vorwerfen. Was Action, Bombast und so angeht und Weltraum-Action oder so, das kriegst du definitiv bei Discovery. Also das ist gerade Kinoniveau. Und jetzt,
das kriege ich auch auf meiner Playstation, ja, wenn ich da Bock drauf habe.
Ich weiß, es ist, reib mir es nur in die Wunde. Weißt du, reib mir nur, verdammte Lieblinge des Königs.
Ach nee, die habe ich ja verkauft, die
Playstation. Ja, das wird dich nicht retten. Wenn irgendwie Leiter nachts, ne, und so. Ja, und aber ich hoffe jetzt in Star Trek vielleicht ein bisschen, in Strange New World, um das sagen noch, wie gesagt, so zu finden, und es deutet sich darauf so an. Aber nichtsdestotrotz ist da ja auch wirklich nicht alles schlecht gewesen. Und ich sag dir, meine Theorie ist immer noch so ein bisschen, ich habe bisher, seit es wieder da ist in Serienform, noch keine Staffel gesehen, wo ich gesagt habe, da hat mich der Staffel-Arc wirklich überzeugt. Das war genug für eine ganze Staffel, sondern wäre gut für 2, 3 Folgen. Und ich meine auch, wenn man das hier in 2, 3, 4 Folgen erzählt hätte und dann einen anderen Arc aufgemacht hat. Ich will gar nicht zu meinem Lieblingsthema mit Mut zur Einzelepisode zurück. Hat aber auch den Vorteil, wenn mir da eine Folge nicht gefällt, das ist in Perfektion in Outer Limits gewesen, weißt du? Da kann die nächste Folge wieder total super sein, weil sie müssen in jeder Folge eine neue Welt mit neuen Figuren einführen, und wenn es mir nicht gefällt, vielleicht die nächste ist ja gut. Und das ist auch eine Kunst. Und dass man dann sagt, aber nein, dafür haben wir halt oft auch Folgen im Mittelteil, und das ist alles mit diesem Binge-Watchen gekommen, sage ich dir. Und das sind alles diese Marvel-Netflix-Serien gewesen.
Entschuldige,
diese modernen Sachen, verbrennen sie, Hex, nein. Diese Serien, wo die gesagt haben, in 13 Folgen Marvel an einem Tag, da fing das für mich an, wo man dann in der Mitte, ja gut, jetzt müssen wir mal 4, 5 Folgen gucken, was wir machen, aber keine Sorge, dann haben wir wieder ein geiles Finale, aber wir müssen uns strecken. Da hat man gesagt, wir haben hier 13 Folgen, und wie füllen wir die nicht? Und man hat nicht eine Idee und sagt, da brauchen wir aber so viel Zeit, um die zu erzählen, sondern das ist es wirklich ja offensichtlich nicht. Und da könnte man sich an der Sache tun. Fanservice finde ich pauschal gar nicht schlecht. Es muss halt auch nur, es darf nicht zu viel sein, weil jetzt hatte ich auch wieder so, weißt du, wenn ich dann diese ganzen Suchbilder sehe mit an dem Hintergrund ist Kirk schon 1966 vorbeigelaufen, dann denke ich mir, das wirkt alles so wie, ja, das sind so Suchbilder für Twitter. Weißt du, man merkt schon, aus welcher Zeit das auch kommt. Das ist so, Hashtag das und das. Ne? Da siehst du für mich den Hashtag oder das Suchbild und dann, hier jetzt noch eine Anspielung, dann haben wir die Leute ruhig gestellt und so. Ne?
Ja, und das finde ich zu einfach. Das finde ich viel
zu einfach. Ja, das finde ich auch zu einfach.
Der Intelligenz einer gewissen Anzahl der Zuschauer nicht gerecht. Ich hoffe, sie ist hoch.
Die ja, aber sie, weiß es sie, ja nicht. Sie passen sich ja auch ein bisschen an, wie so ein Borg-Kollektiv. Weißt du, sie haben ja auch Sachen wie, sowas wie nochmal erwähnt, Strange New World wäre wahrscheinlich nicht gekommen, hätten die nicht gemerkt, naja, vielleicht müssen wir auch noch ein bisschen was ein bisschen was machen, was so in die Richtung geht und so, vielleicht mal wieder so eine Weltraum und
Ich dachte, Lower Decks ist das
ideal. Ist auch so, Lower Decks, finde ich.
Wobei ich ja finde, dass das eigentlich hauptsächlich bei Orville klaut, ne? Womit wir uns entschuldigen haben, warum ich hier Kamelpisse trinken muss, weil Seth MacFarlane nicht aus den Hufen kommt und die neue Orville-Staffel raushaut.
Ich hab vorhin auf Twitter habe ich gelesen, da hat einer gesagt, hat die neue die Strange New World Folge gesehen, da sagt er, ist aber viel, machen aber ganz schön so Orwell nach. Fand ich irgendwie sehr geil. Irgendwie.
Ja.
Ja, also du hast recht, so Orwell ist tatsächlich wirklich ein schönes Beispiel gewesen.
Wenn das regelmäßig Content raushauen würde, was es nicht kann, weil Seth MacFarlane viel zu viele andere Projekte hat, die genauso wichtig für ihn sind, dann wäre ich ja versorgt, dann würde ich wahrscheinlich mit einem schmunzelnden Auge Picard gucken, ne? Und würde mir denken, ha, macht ihr euren Scheiß, ich habe ja meine Alternative. Aber ich habe momentan meine Alternative nicht. Und ich glaube, wir warten ja noch bis 2023 drauf, oder? Oder wie lange noch?
Ich glaube, dieses Jahr startet die dritte Staffel von The Orville, aber es soll ja angeblich auch die letzte sein halt, ne? Weil die ja schon,
auch das?
Ja, ne?
Ach, warum?
Ja, weil die an der schon 1,5 Jahre gedreht haben, durch bekannten Gründen und so. Und wahrscheinlich ist es ein gewisser Aufwand und du musst ja die Darsteller irgendwie unter Vertrag halten und so. Und
es steckt halt nicht sowas wie Paramount dahinter, ne, was sowas jahrelang durchhecheln kann.
Ja, gut, klar, es ist halt ein vergleichsweise kleines Franchise. Aber es ist auch falsch, es einfach nur so als einen Klon von früher zu betrachten, finde ich. Also ich finde, in The Orville steckt durchaus viel, viel mehr.
Auf jeden Fall, sehe ich auch so. Es ist eigentlich eine Erweiterung, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen bisschen klamaukig ist, ne? Mhm. Das macht es aber, das, selbst das finde ich sogar mutig, ne?
Gut, ja.
Ist jetzt die Frage, ob man unbedingt wissen muss, wenn Leute in einem Shuttle-Hangar eingesperrt werden, ob sie dann sich eine Pinkelecke suchen müssen, wo sie dann alle hinpinkeln. Aber andererseits mussten sie das wahrscheinlich, wenn es da keine Toilette gibt.
Also, ne? Ganz ehrlich, wenn du in der Situation bist, wäre das das Erste, was ich klären würde.
Ja.
So, Leute.
Und alle wollten immer wissen, wo sind die Toiletten auf der Enterprise, ne? Und dann gab es irgendwann, gab es ja mal irgendwie so eine Katasterzeichnung, wo man dann erkennen konnte, wo die Toiletten auf der Next Generation Enterprise sind. Mhm. Aber ne, es ist eigentlich realistisch auf der Orville.
Ja, ja, ja. Ja, ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich möchte einfach nochmal darauf zurück, noch ganz kurz zu sagen, dass ich trotz alledem auch wirklich viel, viel schön fand. Und ich fand auch sowas für Figuren wie Laris zum Beispiel super. Also auch die Darstellerin, die sie gespielt hat, fand ich großartig. Und wie gesagt, das mit Q gehörte wirklich mit zu dem Besten, was er für Star Trek abgeliefert hat, was wir von ihm gesehen haben. Ne? Und
ja, er ist halt gewachsen. Ne? Ja, also wenn man sich jetzt mal überlegt, wie Q war, als wir ihn kennenlernten, ne? In Mission Farpoint, das war, davon ist er ja jetzt Welten entfernt. Ne? Gut, das sind jetzt 20 Jahre, 30 Jahre dazwischen. Mhm. Sowohl der Schauspieler ist jetzt deutlich gereifter, wobei ich übrigens noch den Witz ganz, ganz gut fand, wie Anfang der Staffel, wie er sich dann verwandelt vom jungen Q zum alten Q, ne?
Das war toll,
ne? Ganz witzig. Ah, geil, ja, da passe ich mich an.
Ich glaube immer noch, dass wir den nochmal wiedersehen und zwar irgendwie spätestens im Finale der dritten Staffel irgendwie wird das so enden, dass er mit ihm mitgeht oder irgendwie so den, also die werden schon so ein endgültiges Ende für die Figur Picard halt schreiben und das, ich
aber
vermute.
Aber ich glaube, Q werden wir nicht mehr wiedersehen, zumindest diesen Q nicht, es gibt ja noch andere Q.
Ich vermute, es ist sein Sohn.
Dein Sohn!
Dein Sohn, nächste
mein
Staffel,
Papa
Sohn,
ist jetzt tot.
19. Jahrhundert, eine Staffel Western.
Weißt du, das wäre super. Oh
Gott. Und Data betreibt eine Bar. Weißt du, und Worf ist der Hufschmied. Aber und
Geinen ist auch dabei.
Und übrigens muss man tatsächlich da sagen, die junge Geinen fand ich toll.
Also am Ende ja, am Anfang fand ich sie nicht so gut, aber jetzt in den letzten Folgen fand ich sie auch gut.
Ja, also die hat mich sehr, sehr überzeugt und da war auch so die Diskussion, ja, warum hat das nicht Whoopi Goldberg gemacht? Weil die 1992er Whoopi Goldberg keine Zeit mehr hatte, das zu drehen. Genau. Obwohl ich da auch bei so Sachen, ich weiß auch nicht, bei diese, erinnerst du dich an diese Wächterfolge, wo er dann mit dem Kind erst mitgegangen ist und die ihn von einem zum anderen weitergegeben hat, aber alle 20 Meter er beim nächsten an der Hand hing und so. Da habe ich gedacht, in dem Tunnel, dachte ich mir, das haben sie auch nur gemacht, weil dieser Typ so creepy aussah, der ihn im Tunnel geführt hat, damit sie so ein Bild produzieren, was dann so rumgeht und, oh, was ist das für einer und so. Und das baut die Serie, finde ich, gerade in der Staffel sehr stark auf, dass sie Sachen anteasern und spekulieren lassen. Jay Carnes, also der FBI-Agent, ist das Paradebeispiel für mich. Weißt du, das war
ja, das
ganz bewusst.
Ganz, ganz gut sogar, den Hintergrund mit den Vulkaniern.
Ja, aber
wenn man sich jetzt fragt, was die damals da gemacht haben in dem Wald.
Ne? Und was das mit ihm eigentlich sollte an der Stelle jetzt. Also,
ja, genau.
Weil er sagte,
Eine Gedankenverschmelzung ist ja nicht kein Standardthema. Ne?
Ja.
Ich meine, Vulkanier vermeiden das doch wie der Teufel das Weihwasser, so eine Gedankenverschmelzung.
Aber war das nicht niedlich, wo er ihm einfach auf die Glatze gefasst hat?
Ne? Ja,
das
ist
so. Er hat auch der Jean war auch so zerbrechlich an einigen Stellen. Als er Q umarmt hat, ne, hast du gesehen, wie das ist
ja
so.
Das war tatsächlich ein bisschen Patrick Stewart, wenn der da durchgeht.
Ja, das ist, wie gesagt, guck uns ja, wenn du nicht mehr so ein junger Spund bist, ich sag mal in dem Alter, ne?
Ich irgendwann mal alt bin, ja.
Ja.
Aber weißt du, was mir gut gefallen hat?
Ja.
Weil du gerade eben Geinen auch noch erwähnt hast, die junge Geinen, die dir gut gefallen hat, dass sie dieselbe Geste gemacht hat, die wir schon aus Next Generation kennen, so diese klassische Krallengeste, wenn es um El Aureana und Q geht.
Ja, tatsächlich. Und was ich mich aber gewundert habe, ist, da gibt es sicher eine Erklärung für. Ich habe immer gedacht, 10 vorne heißt 10 vorne, weil es Deck 10 vorne ist.
Ja, hab ich auch gedacht.
Aber offensichtlich ist das eine Kette. Ne? Also offensichtlich machen die El Aureana offensichtlich seit dem 19. Jahrhundert überall Kneipen auf, die 10 vorne heißen. Und als sie dann Entschuldige. Und als sie dann an Bord der Enterprise kam und gesagt wurde, wo möchten sie denn die Pinte aufmachen? Hat sie gesagt, was ist bei euch vorne in Deck 10?
Genau.
Na, ist noch nix. Ja, perfekt. Ne, wie sieht denn das aus? Ich habe das immer gedacht, das würde wirklich so heißen, weil es Deck 10 vorne ist. Ne?
Ja.
Und anscheinend ist es eine Kette. Das ist ein Franchise. Weißt du, pass auf. Kommst du bei mir hier? Nein, vorne. Ne? So ein kleiner Laden, weißt du? Gibt's nur Essen. Ne?
Eine Snackbar.
Ja, aber ich finde auch, du solltest noch ein paar andere Sachen haben. Komm, ein paar Sachen. Was hat dir noch gefallen? Wie kommst du denn mit Seven of Nine klar?
Ah, oh, schwierig. Mhm. Ich weiß bei Seven of Nine, dass viele, gerade auch weibliche Zuschauerinnen, nicht begeistert davon waren, wie sie in Voyager eingeführt wurde. Ne? Nämlich sehr plakativ, die weiblichen Reize hervorgehoben. Und weil das halt, weil da viele Männer so drauf abgefahren sind und weil das ja auch damals schon ja eigentlich dann der Turnaround für Voyager war, ne? Und dass es dann wieder aufwärts ging. Das fand ich aber trotzdem gut. Ne? Also ich meine, auch die Entwicklung, die Seven dann genommen hat. Mir ging es nie richtig um das Kostüm, aber so diese Seven, die wir von damals kennen, die distinguiert ist, die ein bisschen steif ist, die die Menschheit erkundet und kennenlernt und wissenschaftlich interessiert ist und die, nicht zu vergessen, die romantische Affäre mit dem Doktor, ne, oder diese Beziehung, die sie da aufgebaut hat mit dem Holodoc. Mir fehlt ein bisschen was von. Und Chakotay, ja gut, das kannst du echt abhaken. Also das war aus der Not heraus, diese ganze Geschichte mit dem Grab danach.
Chakotay ist super.
Ja, Wahnsinn. Die hatte nie eine Beziehung zu Chakotay. Also, na gut, egal. Aber worauf ich jetzt wieder hinaus will, ne? Jetzt kommt wieder der alte Mann, der an der Vergangenheit festhängt. Mir hat sie einfach damals besser gefallen. Und selbst wenn sie gereift ist, weil einfach so viel Zeit danach vergangen ist, auch in die Zeit für die Rolle, ne? Also für Seven of Nine, fehlt mir einfach viel zu sehr so Grundcharakter von Seven of Nine, ne? Und dann zusätzlich kam noch erschwerend hinzu, dass wir ja mit Picard keine Science-Fiction-Serie gesehen haben, sondern eher eine Drama-Serie in Amerika und kleinen Städten drumherum und ab und an mal in einer Raumschiffkulisse. Es fehlte das Science-Fiction, mir fehlte das Okularimplantat, mir fehlte die Injektionsröhrchen an der Hand. Gut, das hatten wir dann am Ende in zwei Folgen, ne? Oder in einer Folge sogar nur. Aber ja, Seven of Nine war mir sympathisch als Mensch, so wie sie da sich dargestellt hat, aber sie war nicht mehr Seven of Nine. Punkt. Sehe ich jetzt so. Wie siehst du das?
Ja, also ich kam mit ihr eigentlich ganz gut klar, tatsächlich. Also ich hätte mir sogar, dass sie dann irgendwie dann für diese Zeitlinie zum Menschen gemacht haben oder dass sie dann aber trotzdem irgendwie assimiliert wurde, damit sie überlebt und dann sofort wieder diese Implantate hat. Das hat sich mir auch, das sind immer so die Sachen, wo ich sage, mir war schon klar, dass es wieder darauf hinausläuft, aber dass man das so darstellt, das ist ja dann natürlich wieder mal gut, dass sie exakt dieses einzigartige Okular, ja, dieses Implantat sofort wieder an der Stelle hat. Ne? Ja, ja. Und so, das, aber ansonsten fand ich sie ehrlich gesagt eigentlich ganz gut. Ich mag so ein bisschen auch die ältere, gereiftere, auch ein bisschen desillusionierte Seven, weil es ist halt auch eine Menge Zeit vergangen und wir haben ja auch erlebt, dass sie irgendwie nicht in die Sternenflotte durfte, weil man gesagt hat, tut mir leid, nur ein Borg. Ne? Weil offensichtlich war ja der gute Icheb, den wir in einer Szene, in einer Folge der ersten Staffel gesehen haben, als er starb, hatte er eine Sternflottenuniform an. Also anscheinend gibt es nur ein Borg-Politik in der Sternflotte.
Dann künftig ja nicht mehr, ne?
Dann ja, ach, die wird auch Captain sein in der nächsten Kara, pass auf, aus dem Nichts heraus, wenn die Ryers auf einmal wieder zum Captain gemacht haben.
Aber auch da, Seven of Nine war doch nie auf dem Captainsposten aus, ne? Nee. Das war doch eher ein Wissenschaftsoffizier.
Ich weiß ja nicht, ob es so ist, aber ich könnte es mir vorstellen. Ne?
Ja, ja, ich bin auch deiner Meinung, klar. Ich gehe auch davon aus, dass das.
Und dann bauen die sowas schön. Aber das fand ich irgendwie, dass sie auch so ein bisschen desillusioniert war und auch dann einfach gesagt hat, einfach so das Beste aus der Situation heraus machen wollte und auch das erwähnt wurde, dass Janeway fast irgendwie aus der Föderation ausgestiegen, also aus der Sternenflotte raus ist. Wir sehen mal, was das für eine bigotte Bande ist eigentlich, ne? Weil, also nicht Janeway, sondern halt die Sternenflotte, dass sie gesagt haben, sorry, nur ein Borg pro Quartal. Ne? Das können wir nicht. Und wir hatten Hugh auch, der war bei uns auch auf der Payroll. Sorry, da geht nicht noch einer. Wahrscheinlich ist es total bürokratisch und so. Und dass das auch so, dass das so irgendwie so erwähnt wurde, was halt daraus wurde und dass sie dann zu diesen Rangern gegangen ist und Space Ranger, das hätte ich nur vom Namen gemacht. Space Ranger. Und ja, das ist so, sie auch ihren Charakter formt und ich fand sie einfach irgendwie ganz gut. Tatsächlich. Und ich hatte auch mit.
Aber du hast kein Problem mit dem Unterschied zwischen der alten und der neuen Seven of Nine.
Nee,
und dass zu viel verloren gegangen ist.
Nee,
du kannst dich mit der neuen Rolle komplett so abfinden.
Ich kann mich tatsächlich damit abfinden, ja.
Okay. Ja gut, muss man respektieren.
Ich bin aber auch.
Du bist halt einfach doof.
Ich bin seicht. Nenn es seicht.
Seicht. Weißt du, bist oberflächlich.
Ich bin eher, weißt du.
Schnell zufriedenzustellen.
Ich bin sehr seicht und so. Das ist. Ich fand sie einfach irgendwie dann doch cool. Ich fand sowieso, ja. Ist es sowieso, da haben sie wirklich draus gelernt, so ein bisschen. Das ist schon echt auch ein guter, wirklich starker, starker Cast, der, aus dem sie nicht aus allem was gemacht haben und auch so ein bisschen, ja, Elnor ist ja so ein Beispiel, den fand ich nie cool, ich habe mit dem nie was anfangen können.
Total überflüssig.
Ich habe diese Elbifizierung der Romulaner, Vulkanier, das ging mir eh ein bisschen, ich fand es deshalb okay, wie wenig er in dieser Staffel zu tun hatte, und der kriegt, der hat dann noch so ein Ende gekriegt und so, der wird ja wohl auch nicht wiederkehren in der nächsten Staffel. Es haben sich ja schon etliche Schauspieler verabschiedet und gesagt, also haben sie so viele verabschiedet, dass ich gesagt habe, na, die brauchen aber wirklich Platz, jetzt holen sie sich nochmal 6 weitere Hauptfiguren rein. Wirkt ja fast so, ne? Also, aber da man muss so mal sehen, damit bedeutet das, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bleiben neben Picard natürlich noch Ruffy und Seven und eventuell Laris. Da ist es irgendwie so ein bisschen, also sagen wir mal ja, plus die TNG-Crew, das heißt, wir haben in der nächsten Serie einen Maincast, wo keiner unter Mitte 50 ist. Okay. Überleg mal, also das ist wirklich, da ist, also das wird, die Jüngsten werden wahrscheinlich Ruffy und Seven sein, also die Laris-Darstellerin, nee, ich glaube, der wird nicht mehr, der ist jetzt, der lauert im Park auf Frauen auf und sagt ihnen, sie sollen mitkommen, wenn sie, überleg doch mal, der kommt hin,
weiterreisen.
Quatscht eine Frau an und sagt, ich habe einen geilen Job für dich, da musst du dein Leben bisher aufgeben, komm einfach mit mir mit, vertrau mir, aber sie haben ja vorher geschrieben, im Internet, all das wirkt, tut mir leid, auf mich total creepy. Also wenn man, wer geht denn dann mit? Gut, dass es dann diesen Beam-Effekt gab, das hat es ein bisschen Plausibilität gegeben. Ne? War ja klar, das war für mich rausnehmen der Figuren, weil sie Platz brauchten im Cast halt, ne? Am Ende und so, dass sie jede Figur noch ihre Auflösung kriegt. Aber damit hat man vermutlich einen sehr älteren Cast als Serienhauptfigur, und das finde ich schon mal sehr geil. Weil sonst ist es ja immer so die totale Jugendfizierung und ne, entschuldige bitte, ab 30 bist du raus. Das war aber früher auch nicht anders. Bei Sequest haben sie in der zweiten Staffel auch jeden über 35 rausgeschmissen. Bei Sequest schon. Und deshalb fände ich das alleine finde ich schon mal ganz cool, dass wir mal so einen älteren Cast halt mal haben. Siehst du, wie leicht ich zu begeistern bin?
Ja, aber das finde ich, also ich setze jetzt nicht speziell auf das Alter der Darsteller, aber die uns jetzt erwarten, von denen wir schon wissen, dass sie in der nächsten Staffel auftauchen werden, das finde ich schon auch gut. Also das ist auch für mich jetzt auch einer der Hauptgründe, warum ich dann doch diese Staffel auch noch sehen werde. Mhm. Vielleicht nicht jede Folge am Ausstrahlungstag, aber zumindest einmal komplett durch, das werde ich schon hinkriegen. Weil ich fand zum Beispiel auch Riker eigentlich cool, dass der wieder aufgetaucht ist. Gut, wie das dann mit dem mit dieser furchtbaren Raumschlacht am Ende mit der Flotte dann gelaufen ist, das fand ich sehr billig, ne? Das war, glaube ich, das schlechteste, die schlechteste Copy-and-Paste-Flotte, die man jemals gesehen hat. Aber ihn selber fand ich eigentlich schon cool, also auch wenn er sehr gealtert ist, ne? Also das ist schon wirklich so. Bei ihm merkt man das halt wegen der vielen Haare, ne?
Ja,
die alle grau geworden sind.
Aber ganz ehrlich, diese Umarmungsszene mit Troy, ihm und Picard, das Bild war das schönste Bild der ganzen ersten Staffel, fand ich, wo die drei sich umarmt haben. Und das sieht auch, wie viel Herz man dann doch irgendwie dabei ist, ne? Und dass einem das eher auffällt oder eher toll findet als irgendwie, weiß ich nicht, als irgendwas anderes halt, ne?
Ich glaube, Jonathan Frakes hat jetzt in dieser Staffel keine Folge Regie geführt, oder?
Doch, der hat, ich bin ziemlich sicher, dass er Regie geführt hat, ja. Doch. Mhm. Ich habe ihn zumindest.
Weil die eine Folge.
Ich bin wirklich der Meinung, dass er Regie geführt hat, ja?
Die eine Folge in Staffel 1, wo sie die Pizza ist, Folge, ne? Uh-huh. Da gibt es doch diese Trivia, dass Jonathan Frakes und Patrick Stewart, als sie auf diesem Bootsanlegesteg sitzen und sich unterhalten, ne? Uh-huh. Dass das. Da, ich glaube, da hat Jonathan Frakes Regie geführt in der Folge. Und es hieß dann danach, er hat absichtlich die Kamera drauf gerichtet und laufen lassen, aber es war eigentlich keine Szene, die im Drehbuch stand. Das hat er, auch Patrick Stewart wusste nicht, dass das so in der,
Echt? Okay.
in der Episode landet. Ja, ich muss es vielleicht nochmal raussuchen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das so war. Und dass es halt einfach dann echte, natürliche Emotionen waren, die da gefilmt wurden.
Ja, das glaube ich. Also ich glaube, dass die so ein herzliche familiäre, ich will es zumindest glauben auch. Ne? Ja. Vielleicht reden die untereinander kein Wort miteinander.
Wenn
die
genau.
nicht ein
Nach
Wort
dem und so. Dreh direkt in die Trailer und,
ja,
so, und
ja.
Feierabend.
Wie bist du denn durchgekommen? Ich habe doch alle deine Nummern geblockt, Jonathan. Nein, ich will das auch glauben. Und ich glaube denen das auch, dass die wirklich eine Fan sind. Weißt du?
Kann eigentlich Worf überhaupt in Staffel 3 auftauchen? Ist der irgendwie nicht gestorben? Oder
nein. So? Ich glaub, nein. Der Knackpunkt wird Data werden. Der Knackpunkt wird Brent Spiner werden. Nee, der ist. Zuletzt haben wir ihn auf der Nemesis gesehen. Danach, also zumindest in Kanon halt, war er ja auf der Nemesis. War er bei Nemesis ja bei der Enterprise. Davor war er Botschafter auf Kronos. Mit, aber offensichtlich nicht sehr erfolgreich, wenn er wieder auf der Enterprise Sicherheitschef gewesen ist. Da ist er ja von DS9 hingegangen mit Martok. mit General Martok. Weißt du,
hat er eigentlich Esri Dix geheiratet?
Der hat, nee, hat er nicht. Esri ist mit
Bajir. Mit Jazeera war er verheiratet, ne?
Und ja, mit Jazeera. Genau, mit Jazeera. Und was aus Kul Dukat und der ganzen Bande wurde, hast du ja gesehen an den Köpfen.
Ja, ne, das fand ich übrigens, das war mein, geil. Also eben auch nach positiven Sachen gefragt, das fand ich ganz witzig.
Nee, ich möchte
einfach weil man die eindeutig erkennen konnte. Ne?
Ja, das war gut gemacht. Ich fand auch den ersten Besuch auf dem Chateau, wo du gesehen hast, wie die da winzern und so, ne, und da irgendwie noch mit Füßen den Wein treten und dann bevor der Wein in Flaschen gebeamt wird. Naja, die Etiketten, das war ein bisschen too much, oder? Dass diese Etiketten auf diese Flaschen gebeamt werden und so.
Ja,
das hatte so diese Sci-Fi-Sache. Umso überraschter war ich, wie lieblos animiert das am Ende aussah. Das Chateau. Mhm. Das war leer, gut, es sollte wahrscheinlich versinnbildlich in seine Einsamkeit irgendwie. Aber am Anfang war das so voller Leben und du hast überall so die Roboter rumfahren und Leute, die da gewinzert haben. Und also
aber auch der Traum mit Data, ne, wenn es um Effekte geht, da gab es doch danach irgendwie neue Versionen von seinem CGI, um ihn jünger wirken zu lassen, die deutlich besser aussahen als das, was dann
gezeigt wurde. Das waren Fanszenen, ne? Das waren Szenen, die Leute. Das
waren sogar Fanszenen.
Ja, es gibt auch Szenen mit einer echten Star Trek, also mit einer Flotte mit verschiedenen Raumschiffen. Das haben Fans zu Hause programmiert. Während die ja gesagt haben, damals
ging das Ding mit
Coroni los und so, und da haben sie halt gesagt, sorry, im Homeoffice, da waren wir noch nicht, war noch nicht der ganze Rechner aufgebaut. So sinngemäß war ja, und die Effekte sahen da echt schlecht aus. Und bei der Staffel hatte ich jetzt wirklich das Gefühl, dass die haben viel Geld für diese Stargazer-Brücke ausgegeben und überhaupt, die fand ich auch geil, die Brücke und der ganze Anfang, das war echt alles sehr, sehr cool. Und dann auch die Flotte und die Schiffe, die alle auch so ein bisschen unterschiedliche Designs hatten aber dass das immer schlechter wurde, also gerade in der Echtzeit wurde das halt, diese ganze Weltraum, also die Animation dieses SpaceX-Dings da und, oh Gott, hoffentlich verklagt er mich nicht, und des Chateaus am Ende mit diesem Kameraflug da raus, das war, erst steht er im Flur, dann steht er in diesem Raum mit dem großen Glas und all sowas, das ist ja total gruselig, aber war auch furchtbar schlecht animiert, das habe ich schon in den 90ern besser gesehen, da habe ich mich gefragt, ob denen das, so wie bei den Stories, ob das Geld nicht so gleichmäßig verteilt ist, weißt du, dass man sagt, hier, wir haben 10 Folgen, wir haben eine Gesamtsumme, die teilen wir durch 10, sondern, ja, komm, Party, 1, 2, Party, 1, 3, 4, Party, yeah!
Oh, aber wenn sie das Geld hätten sparen müssen am Anfang, ne, von mir aus hätten sie dann bei der Stargazer nicht so viel investieren müssen, weil die kannten wir ja auch schon aus Next Generation, ne, und die Brücke der Stargazer sieht eigentlich ganz anders aus.
Das als ist auch das, nicht was dasselbe, das ist auch nicht dasselbe Schiff. Das war eine andere, das war nicht die Original, das haben sie aber auch, glaube ich, gesagt, dass es an die Stargazer, also die wurde so benannt, aber das ist nicht die wir in Dings gesehen haben, in Schlacht auf Maxia.
Siehst du?
Aber es hat damit mit diesem Kanon
gebrochen. War viel zu unkonzentriert.
Ja,
wahrscheinlich ist die Serie total geil.
Ja, das ist vielleicht ist es tatsächlich, du kannst es, wir müssen das einfach nochmal, und dann sind wir im Jahr, reden wir nochmal drüber und sagen, Mensch, wir haben das hier, Tim und ich haben am Wochenende uns mit der Blu-ray eingeschlossen, ne, haben seinen 35. Geburtstag gefeiert, haben alle Folgen nochmal gesehen und jetzt nehmen wir alles zurück und finden es total super. Nein, natürlich ist es nicht, aber wie das Budget am Ende ist auch so ein bisschen die Geschichten. Die haben so viele Faden aufgemacht, so viele. Ne, und dann holen sie noch Sung als Bösewicht rein und dann geben sie ihm so eine verrückter Prozessor.
Sung hoch 20, also du hast recht.
Ja, ich kann halt nicht.
Viel zu oft.
Da habe ich wirklich Angst vor. Ich will nicht Brent Spiner als noch eine Sung-Inkarnation in der nächsten Staffel sehen. Und dass man auch mit Khan das eingeführt hat und so, dass er dann da hat noch den Khan in der Schublade. Verstehst du?
Projekt Khan.
Hat noch einen Khan. Hat das nicht auch zeitlich nicht? Hieß es nicht immer, Khan wäre im 20., in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts irgendwie? Waren da nicht schon beim die eugenischen Kriege irgendwie?
Das würde ja auch dann zeitlich gar nicht passen. Irgendwas war da.
Ja.
Wobei ich hätte es sinnvoller gefunden, wenn er aus der Schublade das Projekt Androiden gezogen hätte. Ne? Dass er sich jetzt verlegt von dem Züchten von Genen und Züchten künstlicher Menschen auf die Maschinenmenschen, ne? Auf Androiden halt. Ne? Weil das ist die Schiene, die nicht mit Emotionen so verbunden ist, dass er verlassen werden kann, wie er von seiner letzten Schöpfung jetzt verlassen wurde. Das hätte ich sinnvoll gefunden.
Ja gut, das war
Projekt Data.
Projekt Data, ja. Oder er hätte es an Apple hingelegt und hätte sich ein Android rausgeholt. Weißt du? Weil das jetzt endlich gewechselt hat. Sowas, klar. Das war, entweder war es die Ankündigung von irgendeiner, das ist jetzt die nächste Serie, City Alpha. Ich sehe schon hier, City Alpha. The Adventure, ne? The Rise and Fall auf den Khan. Ne? Ja. So, nein, das. Ich glaube, die werden da noch sehr, sehr viel machen und so. Und,
das befürchte ich auch.
Ja, und ganz ehrlich.
Auf, dass wir uns wieder darüber unterhalten können.
Ja, und unterm Strich lieben wir es doch trotzdem. Und erzählen auch von den Momenten, die uns auch wirklich gefallen. Ein bisschen.
Das ist ein gutes Schlusswort.
Das finde ich auch. Ja, lieber Tim, ne?
Also wir zehren aus der Vergangenheit und haben aber auch in der Zukunft Dinge, auf die wir uns weiterhin freuen können.
Gehen optimistisch.
Es sei denn, wir lesen zu viel Twitter, wo uns nahestehende liebe Leute schon sehr zynisch damit umgehen, dass man sich ja eigentlich nicht mehr auf Star Trek freuen muss, ne, und keine Erwartungen mehr haben sollte.
Ach, ich erwarte so einzeln für mich hin. In dem Sinne, Tim. Ne?
Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um dir meinen Rant anzuhören.
Alles gut.
Machen wir wieder demnächst.
Jo. Ciao.
Mach's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.